Ja, vielen Dank für die wunderbaren Lieder. Es war heute nicht einfach, passende zu finden, denn wir gehen mal ins Abseits. Wir bewegen uns tatsächlich in die Wüste und da stehen wir mitten im Zentrum des Kampfes um diese Welt. Es geht tatsächlich um die Entscheidung aller Entscheidungen. Ich lese uns dazu mal ein paar Verse aus dem Matthäusevangelium. Hier habe ich jetzt 5 stehen, ist natürlich in Wirklichkeit 4. Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. So, einmal falsch, dann ist es auch auf allen Folien. Einfach eine 4 denken, gell? Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm hin und dienten ihm. Entscheidung in der Wüste. Wie ist Jesus da hingekommen? Die Bibel erzählt uns viele Sachen nicht, die wir vielleicht gerne wüssten. Wie hat Jesus zum Beispiel gelebt in dem Alter zwischen 12 und 30? Über diese Zeit hören wir gar nichts. Nur, er hat es geschafft, nicht zu sündigen, ohne dabei weiter aufzufallen. Er war kein Star, er hat keine Wunder getan, er war auch kein ausgestoßener Sonderling, er war irgendwie da, aber ohne jemals die Ellenbogen zu gebrauchen, andere runterzumachen, andere zu benutzen, ohne sich hervorzutun. Und dann kam dieser Tag seiner Taufe. Und er war anders als bei allen anderen, die sich jemals haben taufen lassen. Er kam nicht als ein sündiger Mensch, der Vergebung und Umkehr brauchte. Aber es gab ein Zeugnis an diesem Tag, eine Aussage über ihn als Person mit seinem ganzen vorherigen Leben. Eine Stimme kam direkt vom Himmel. Dieser hier, der ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So sieht der Mensch aus, wie er Gott gefällt. Dieser Sohn ist ganz der Vater. Und das ist eigentlich etwas, was für uns alle gedacht ist als Mensch. Dass wir etwas von dem widerspiegeln sollen, wie Gott ist. Und das hat, wie wir wissen, von Anfang an nicht geklappt. Und bei Jesus ist das jetzt so. Er hat einen Sonderauftrag, der Erlöser für die Welt zu sein. Und er bekommt eine Sonderausstattung. Er wird als Mensch auf besondere Weise mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und der Heilige Geist kommt sogar in einer sichtbaren Gestalt. Nur dieses eine Mal wird das überhaupt gesagt. Und dann geht's direkt los. Bevor Jesus anfängt, sich an die Öffentlichkeit zu wenden, zu predigen, Wunder zu tun, geht's erst einmal in die Wüste. Und er steht zu einem ganz bestimmten Zweck. Er muss versucht werden. Er geht extra dahin, damit der Teufel persönlich ihn versuchen kann. Versuchung hat immer zwei Seiten. Der Teufel will was und Gott will was anderes. Der Teufel will den, den er versucht, zu Fall bringen. Der will immer nur zerstören und den Untergang. Aber Gott will, dass die Versuchung stattfindet, damit sein Sohn sich bewährt. Und bei allen Versuchungen, die es je gegeben hat und noch geben wird, spielt das immer zusammen. Da ist einer, der zu Fall bringen will, aber da ist noch ein ganz anderer, der will, dass wir uns bewähren. Bevor es soweit ist, fastet Jesus 40 Tage und zwar komplett. Und das ist nicht vor allen Dingen Verzicht. Ich habe mich ja vorhin versprochen, 40 Tage hungern. Nein, das war nicht 40 Tage hungern. Es war 40 Tage intensive Gemeinschaft mit Gott, wo auf einmal alles andere wirklich ja zweitrangig war, keine Rolle mehr spielte, nicht mal Essen und Trinken. Und dann kommt sie, diese Bewährungsprobe. Jesus dem Teufel gegenüber, 1:1. Ich spreche so unbefangen vom Teufel, Hans-Peter hat es ja auch gemacht. Die Bibel tut's. Er ist nicht nur eine Symbolfigur, er ist auch nicht die Figur aus dem Kasperletheater. Er ist real. Und so tritt er auch Jesus gegenüber. Und nur Jesus kann den Jüngern davon erzählt haben. War ja sonst keiner da. Und das heißt, es ist ihm wichtig, dass seine Jünger wussten, was da passiert ist. Es ist ihm wichtig, dass wir uns das hier anschauen. Wir können eine Menge davon lernen. Der Teufel kommt ja immer im richtigen Moment, das ist ja gerade das Erste, oder? Er kennt genau die schwache Stelle und er kennt auch das, was wir die schwache Stunde manchmal nennen, wenn wir nicht ganz auf dem Posten und ganz auf Zack sind. Und der Teufel, der kennt keine Regeln, der kennt keine Gnade, der sagt nie, so ist jetzt genug. Das Einzige, was den Teufel aufhalten kann, die einzige Grenze, die er akzeptieren muss, das ist die, die Gott ihm setzt. Und die setzt er. Der Böse ist maßlos. Aber Gott sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und dann geht's also von einer Versuchung in die nächste. Zunächst die Entscheidung um Gehorsam oder Selbstherrlichkeit. Eigenmacht das tun, was einem selber in den Sinn kommt. Jesus, hast du nicht Hunger? Und überleg doch mal, Brot für den Hungrigen, das ist doch ganz im Sinne Gottes. Genug ist genug. Du hast ja jetzt ganz schön lange durchgehalten, oder? Du bist doch, oder vielleicht nicht, der Sohn Gottes? Jesus hat wirklich Hunger, aber er lehnt ab. Warum eigentlich? Er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Jesus vergöttert nicht den Verzicht. Der hat keinen Spaß an Quälerei. Er war, wie man zwischenzeitlich mal gesagt hat, kein Kostverächter. Der hatte nichts gegen den Genuss des Guten. Es hat ihm böse Gerüchte eingebracht. Es gab Leute, die haben allen Ernstes behauptet, er sei so ein Fresser, Weinsäufer, der ist eigentlich nur für Gelage da. Stimmt aber nicht. Jesus hatte nicht den Auftrag, sich jetzt hier selber zu versorgen und seine Wundermacht einzusetzen. Er hat immer alles nur getan, was Gott ihm gesagt hat. Nicht nur irgendwie alles abgetastet, wo sind die Grenzen der Legalität, was darf ich gerade noch, sondern nur das, was der Vater ihm gezeigt hat. Johannes 4, Vers 34 sagte das mal: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Ich lebe regelrecht davon, dass ich das tue. Und dann später kann man das in Johannes 5, 19 nachlesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, verlasst euch drauf, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Tolles Kapitel, immer mal nachlesen, Johannes 5. Jesus sagt, ich kann gar nichts ohne den Vater, aber mit ihm kann ich alles. Einmal wird es meine Stimme sein, die alle aus den Gräbern ruft. Das scheut er sich nicht zu sagen. Er bleibt aber immer in der Abhängigkeit von Gott, dem Vater. Ich weiß gar nicht, wo ich dieses geniale Zitat her habe, aber ich habe es mir wenigstens notiert. Ein Sohn Gottes, der aus der Abhängigkeit von Gott herausträte und eigenmächtig handelte, würde Satanisches offenbaren. Leute haben ihm das später vorgeworfen, haben gesagt, deine ganzen Wunder, geh uns damit weg. Die tust du nur, weil du im Bund mit dem Teufel bist. Boah. Er hat sich nicht eindeutig darauf eingelassen. Es wäre tatsächlich schlimm gewesen, hätte er den Gehorsam gegenüber dem Vater verlassen. Die zweite Runde beginnt mit einem kleinen Ausflug. Der Teufel hat da so seine Möglichkeiten. Auf einmal stehen sie am höchsten Punkt von Jerusalem. Der Tempel ist auf dem Berg und da gibt es hohe Mauern und da, wo es am allerhöchsten ist, da stellt sich der Teufel mal eben mit Jesus hin. Und jetzt kommt die Frage, Vertrauen oder Kontrolle ausüben? Der Teufel hat nicht nur seine Tricks, er kommt gerne auch mit der Bibel an. Und das klingt im ersten Moment doch so fromm und so gut. Steht doch geschrieben. Er wird dich auf Händen tragen lassen. Er schickt doch seine Engel. Er lässt nicht mal zu, dass du ein bisschen dir den Fuß verknackst oder stößt oder irgendwas. beweis doch jetzt dein Gottvertrauen. Nimm ihn beim Wort. Jetzt hast du die Chance. Spring einfach. Und er tut's nicht. Denn wer ins Feuer läuft, hat nicht die Verheißung, dass er nicht brenne, sagt ein Sprichwort. Und er sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Testen wollen, ob Gott denn wohl so handelt, wie er verspricht. Ihn einspannen wollen für die eigenen Ziele, für den eigenen Plan. Das ist zutiefst wieder göttlich. Ich glaube, wir kriegen da auch manchmal was angeboten. Wenn du nur richtig glaubst, dann kriegst du, was du willst. Dann wirst du es haben. Du kannst es erreichen. Menschen suchen immer nach der Formel und nach einem Trick, letzten Endes über Gott zu verfügen. Gott ist wahrhaftig. Er steht zu seinem Wort. Aber wenn wir ihn sozusagen auf den Prüfstand stellen wollen, dann sind wir wieder einmal selber Gott. Und das wäre zutiefst gegen ihn. Ganz wichtig, es hört sich vieles im ersten Moment fromm an. Man muss die ganze Bibel im Überblick und in ihrem Sinn verstehen, damit man erkennt, was wirklich die Absicht Gottes ist. Vertrauen oder Kontrolle? Wir haben ja lieber die Kontrolle. Habe ich heute Morgen eine Schlagzeile gelesen. Auf welche Atomwaffen können wir uns noch verlassen? Super. Fühlt sich hier jemand angesprochen? Dann herzlichen Glückwunsch. Wenn sich einer wirklich auf Atomwaffen verlassen sollte, wir haben nach dem Gottesdienst noch ein bisschen Zeit, dann reden wir noch mal drüber. Ganz schnell sind wir beim nächsten Gott oder Abgott. Diesmal nimmt der Teufel Jesus mit auf einen hohen Berg. Ja, und dann kann er ihm alle Reiche der Welt zeigen. Also der Teufel kann das ohne Beamer und Leinwand. Aber wenn wir schon so viel hinkriegen, dann hat er noch mehr Möglichkeiten. Und er zeigt Jesus einfach mal alles. Kannst du haben. Alles, worauf ein Mensch Bock haben kann, was so richtig geil ist. Alles, was du dir irgendwie nur wünschen kannst. Jeden Genuss, jede Erfahrung, jeden Rausch, du kriegst es. Und ganz ohne Reue. Du kannst einfach mal alles haben. Du kriegst das Sagen. Du kriegst immer einen neuen Kick. Du kannst gerne Macht ausüben. Und musst niemals Langeweile erdulden oder irgendwie Überdruss. Immer was Neues. Jedes Spielzeug, das du dir wünschst, du kannst es haben. Kleinigkeit, fall einen Moment nieder und bete mich an. Nichts wünscht sich der Teufel mehr als die offizielle Anerkennung, als jemanden Anbetungswürdiges. Ein kleiner Kniefall, ein kleines Symbol, ein bisschen Kooperation und dann steht dir alles offen. Christen standen oft vor der Wahl. Ein bisschen mitmachen, ein bisschen den Gott dieser Welt anbeten und dann Ruhe haben und frei ausgehen. Der Gott dieser Welt war manchmal vertreten durch römische Kaiser. Sie hatten so viel Langeweile, dass sie irgendwann gedacht haben, wir können ja mal Gott spielen. Und dann gab es Leute in diesem riesigen Weltreich, die haben das so konsequent verfolgt und haben gesagt, jeder, der noch was anderes anbetet oder wer nicht wenigstens auch den Kaiser göttlich verehrt, der muss bestraft werden. enteignet, verhaftet, getötet. Und Christen wurden vor die Wahl gestellt. Machst du ein bisschen mit? Kostet nicht viel. Hier, wir geben es dir. Ein paar Krümel als Räucheropfer in dieses glühende Schälchen hier und dann verdampft das, es tut keinem weh, aber dann hast du damit gezeigt und anerkannt, dass der Kaiser in Rom Gott ist. Auch ein Gott. Und dann kannst du machen, was du willst, aber das musst du akzeptieren. Und sie konnten es eben nicht. Gott oder Abgott. Jesus sagt nein. Nicht im Mindesten. Die Welt ist nicht genug. Und im Grunde genommen sagt das jeder Christ. Alles, was die Welt zu bieten hat, schlage ich aus, wenn es bedeutet, die Gemeinschaft mit Gott zu verlieren. Und die ist in dem Moment weg, wo ich etwas anderes an seine Stelle setze, wo ich jemandem anders huldige. Manchmal wird das so ein bisschen ausgeweitet. Und man kann dahinter sehen, dass es eigentlich ein nettes Angebot des Teufels war für Jesus, dass er sich das Kreuz sparen kann. Wenn er tatsächlich von da oben runtergesprungen wäre und heile unten angekommen, dann hätten das ja alle gesehen. Da hätte er niemandem mehr erklären müssen, hallo, ich bin der Messias. Kehrt um, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die wären alle auf ihn geflogen. Dann wäre er doch der Star gewesen. Er hätte sich das alles sparen können. Die Leute hätten ihm zugejubelt und auch nie mehr damit aufgehört, oder? Oder ein kleiner Kompromiss dem Teufel gegenüber. Ein Symbol der Anbetung, so winzig. Man muss auch nicht drüber sprechen und das niemandem zeigen. Einfach nur so, hier ist ja keiner dabei. Und dann kannst du doch regieren. Dann kannst du endlich den Weltfrieden schaffen, wonach die Menschheit sich sehnt. Du kannst doch dafür sorgen, dass es keinen Hunger mehr gibt und keine Wirtschaftskatastrophen und Naturkatastrophen und. Happy Life für alle, ohne Ende. Du kannst hier auf Erden das Paradies schaffen, ich erlaub's dir. Ich stell dir alles zur Verfügung. Du darfst ganz in deinem Sinne und nach deinem Muster hier bestimmen. Nein, Jesus hat sich dagegen entschieden, weil Erlösung gibt's nur dadurch, dass er für uns am Kreuz gelitten hat, dass er durchgehalten hat bis zum Tod, dass er den Vater über alles geliebt hat und dich und mich. Die Entscheidung in der Wüste ist eine Entscheidung über unser Schicksal. Und er hat sich für dich und für mich entschieden. Nicht nur irgendwo im luftleeren Raum und in der Theorie, sondern ganz praktisch. Du bist ihm wichtiger gewesen als alles andere. Und das war von Anfang an schon immer so. Hier an dieser Stelle hat es sich aber schon gezeigt. Und das macht es bewegend für mich. Und das ist letzten Endes auch die Einladung, ihm so zu folgen. Denn das hier, wie er sich in der Versuchung gewehrt hat, ist auch unser Programm. Auch wir sind gefragt, gehorsam zu lernen und vertrauen und Gott alleine zu ehren und ihm zu dienen. Nicht uns selber, nicht den Menschen, nicht irgendwelchen scheinfrommen Formen, sondern wirklich ihm. Und ich merke, je länger, je mehr, wir sind ein Leben lang damit beschäftigt. Das hört nicht auf. Er hat bestanden. Ich bin schon ziemlich oft durchgefallen. Manchmal habe ich mich schon so dran gewöhnt, dass ich schon gar nicht mehr kämpfe. Aber wenn ich das hier höre, dann will ich neu aufstehen. Dann will ich eingestehen, ich von mir aus schaffe es nicht. Aber er hat es geschafft. Er hat den Sieg davon getragen. Und ich will mich wieder darauf einlassen. Versuchungen gehören zum Leben. Der Sohn Gottes hat sie auch ertragen. Er hat bestanden und wir sollen auch bestehen. Wir werden immer wieder Vergebung unserer Sünde brauchen, darüber kommen wir ja nicht hinaus, aber das hat er ja für uns bewirkt. Und gerade darum gehen wir da mit ihm hin und lassen uns darauf ein. Die Entscheidung in der Wüste, eine Entscheidung für Gott und gleichzeitig eine Entscheidung für dich und mich. Ich werde jetzt einige Augenblicke mit uns schweigen. Wir können in der Stille beten und ja, ich werde dann meinerseits gleich noch ein Gebet sprechen. Wir neigen uns vor unserem Gott. Ja, lieber Herr Jesus, wir können dir gar nicht genug dafür danken, dass du dich in diese Entscheidung hineinbegeben hast. Nicht nur für diese Situation, sondern für dein ganzes Leben. Dass du dich ganz dem Vater hingegeben hast, in vollständigem Vertrauen. Dass du dich für uns hingegeben hast. Danke, dass du uns so sehr liebst und dass du uns hier in dein Herz schauen lässt. Und wir bitten dich, dass auch wir durch dein Wort geformt werden, dass wir es hören, dass wir es verstehen, dass wir davon erfüllt sind, dass dein Heiliger Geist auch uns leitet, dass wir in der Gemeinschaft mit dir bleiben. Du kennst unseren Weg und weißt, wie schnell wir auch abweichen, dass wir gerne selber bestimmen wollen und deinen Segen für unsere Pläne haben, dass wir kontrollieren wollen, dass wir so oft so anmaßend sind. Herr, wir können nirgendwo Frieden finden, nirgendwo Freude finden als bei dir allein. Nur du kannst uns das wahre Leben schenken. Du bist unser Leben. Und darum bitten wir dich, dass du uns hilfst, ganz nah bei dir zu bleiben. Und dass da, wo wir verträumt sind und eingeschlafen, dass uns da neu aufwächst. Da, wo wir bequem geworden sind, dass du uns bereit machst, uns neu auch diesem Kampf zu stellen. Du bist der Sieger und hast uns längst mit hineingenommen in deinen Sieg. So bitten wir dich, dass du uns hilfst in unserem Alltag, dass du dich darin verherrlichst und dass an uns sichtbar wird, wir gehören zu dir. Danke, dass du für uns der treue Zeuge geworden bist. Und wir wollen auch dir treu werden. Amen.